ARD Sounds.
Wir hoffen auf Informationen aus erster Hand, wenn wir in China sind.
Ja, sagt Kreml-Sprecher Peskow. Russland will gern wissen, was Trump und Chinas Staatschef Xi besprochen haben bei ihrem Treffen vor wenigen Tagen. Die Chance, das zu erfahren, bekommt Kreml-Chef Putin möglicherweise ab heute Abend. Erst zum Staatsbesuch in Peking, unser Top-Thema heute im Podcast.
Während Putin für zwei Tage außer Landes ist, startet in Russland ein riesiges Militärmanöver, auch zur Abschreckung der Feinde Russlands, heißt es aus dem Kreml.
Geplanter US-Angriff abgesagt, stattdessen Aussicht auf ernsthafte Verhandlungen. Donald Trump deutet eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg an.
Und zum Schluss geht unser Blick dann nach Deutschland. Der geplante neue Zivilschutz wirft noch viele Fragen auf, vor allem beim Chef des Deutschen Roten Kreuzes.
Hallo, ich bin Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am Dienstag, den 19. Mai um 16.30 Uhr. Ihr bekommt hier wieder die wichtigsten Infos über die aktuelle Lage in den Brennpunkten dieser Welt. Wir schauen auf Hintergründe, bieten Analysen, fragen aber auch nach Perspektiven. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Peking ist gerade Hotspot für große Politikertreffen. Kaum ist US-Präsident Trump weg, schon kommt das nächste politische Schwergewicht. Kreml-Chef Putin ist zu Gast bei Chinas Staatspräsident Xi. Heute Abend soll er landen, am Mittwoch dann starten die Gespräche. Zwei Tage lang und sie dürften vielseitig werden. Hauke, warum?
Ja, einerseits sind beide Länder wirtschaftlich eng verbunden. China ist ja der größte Abnehmer von russischem Öl. Aber sprechen werden Xi und Putin wohl auch über ihre Haltung und das weitere Vorgehen in den Krisen und Kriegen. Vorab hat Putin, wie das oft so ist bei solchen Treffen, nur lobende Worte gefunden. Die Beziehungen zwischen Russland und China haben ihm zufolge ein beispielloses Niveau an Verständnis und Vertrauen erreicht. Beide Länder seien bereit, sich bei Kerninteressen wie der nationalen Einheit und dem Schutz der Souveränität gegenseitig zu unterstützen, erklärte Putin in einer Videobotschaft vor seiner Reise nach China. Und er fügte noch hinzu, die Freundschaft richte sich gegen niemanden, sondern diene dem Frieden und dem Wohlstand.
Also treffen sich da zwei Männer, die nur das Beste wollen für die Welt?
Naja, da darf man große Zweifel haben. Es geht natürlich um Machterhalt und auch um den Ausbau eben dieser. Das will Putin, das will auch Xi. Was ist aber konkret zu erwarten von diesem Treffen? Unsere NDR-Info-Kollegin Liane Kossmann hat mit Peking-Korrespondent Maximilian Seib darüber gesprochen. Zuerst wollte sie von ihm wissen, wird Putin wohl ähnlich pompös empfangen wie Trump in China vor knapp einer Woche?
Nein, man muss sagen, letzte Woche war mehr Lametta. Es wird deutlich weniger Pomp geben, aller Voraussicht nach, als bei Trump. Da wurde ja mächtig aufgefahren mit jubelnden Kindern, die Fahnen schwenken, mit großen Gesten. Putin wird aber sicher auch freundlich empfangen werden. Allerdings, die chinesische Seite hat mal nachgezählt, es ist bereits sein 25. Besuch in China. Insofern wird man relativ schnell in Gespräche und Verhandlungen gehen. Es geht ja hier auch nicht darum, ein zerrüttetes Verhältnis zu bereinigen, wie das vielleicht zwischen Trump und Xi der Fall war, sondern die guten Beziehungen, die beide haben, Xi und Putin fortzuführen. Das haben beide Seiten auch nochmal klar gemacht.
Ja, und worum dürfte es bei den Gesprächen morgen gehen? Auch wie bei Trump um die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine?
Ja, es wird auf jeden Fall auch um diese beiden Kriege gehen, vor allem, weil in beiden Fällen auch wirtschaftliche Interessen mit dranhängen. Also schauen wir zunächst mal auf den Iran-Krieg. Russland bekommt unter anderem Waffen aus dem Iran. Vor allem aber China hat ein großes Interesse daran, dass die Straße von Hormus schnell wieder frei wird, denn ein Großteil seines Öls kommt aus der Region, nicht nur aus dem Iran selbst. Also bei dem Thema wird man sicher die Linien abgleichen. Und wenn es dann um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geht, den hat China ja bis heute nicht verurteilt. Insofern ist da diplomatisch nicht viel zu erwarten. Aber die Folgen dieses Krieges, die haben China und Russland wirtschaftlich noch enger verzahnt. China liefert ja vieles, was Russland durch die Sanktionen aktuell nicht mehr bekommt oder aus dem Westen nicht mehr bekommt. Da gehören Autos dazu, Maschinen, Elektronik, Computerchips. China wiederum selbst kauft, eben schon angesprochen, größere Mengen an Öl und an Gas, die Russland nicht mehr an den Westen liefern kann. Und das alles zu sehr stark vergünstigten Preisen. Und insofern wird es vor allem auch wohl um eine Gaspipeline gehen, Power of Siberia 2 oder auf Deutsch Kraft Sibiriens 2. Und die würde noch mehr Gas von Sibirien nach Nordchina bringen. Grundsätzlich hat man sich da schon geeinigt beim letzten Treffen im September, aber es wurde wohl noch um die Preise gefeilscht und China drückt da gewaltig. Putin hat jetzt angekündigt, es könnte einen Durchbruch geben, also da wird man sicher drauf schauen.
Und in welcher Rolle, wie schätzt du das ein, sieht sich im Moment China-Staatspräsident Xi Jinping, gerade wenn es um diese großen Konflikte geht? Spielt er da jetzt auch so eine Art stille Post, auch zwischen Moskau und Washington?
Also die stille Post, die wird er vor allem in eine Richtung spielen, glaube ich, und zwar Richtung Russland und Putin. Das Treffen vergangene Woche mit Trump, das wird Thema sein, das haben beide Seiten jetzt auch schon gesagt. Aber man muss sagen, es ist schon ein erstaunlicher und auch sehr prominenter Doppelschlag. Und es sind ja nicht nur die beiden. In den vergangenen Monaten waren auch schon der britische Premier Starmer hier, Frankreichs Präsident Macron, Kanzler Merz war in Peking und nun eben Trump und Putin und das in einer Woche. Und das passt so ein bisschen zu dem Ziel, was die Chinesen sich im Moment so ein bisschen auserkoren haben. Man möchte sich als Stabilitätsanker präsentieren. Wenn man hier mit chinesischen Offiziellen spricht, dann heißt es auch schon mal, also auf der Welt sei Chaos ausgebrochen, das sei teilweise wie im Dschungel und es herrsche wieder das Recht des Stärkeren und China stünde in dieser Zeit eben für Stabilität und Frieden. Diese Lesart, die will man nach draußen tragen, gerade in viele Länder, die sich vielleicht nicht so klar positioniert haben, zum Beispiel auf der Seite des Westens.
Ja, aber wenn dem so ist, warum ist dann dennoch immer so wenig Klartext aus Peking zu hören? China dürfte ja auch größtes Interesse daran haben, dass die Weltwirtschaft wieder brummt.
Auf jeden Fall. Also China ist wie kaum eine andere Nation darauf angewiesen, dass die Weltwirtschaft wieder Fahrt aufnimmt. Denn es gibt hier eine große Wirtschaftskrise im Land. Die Menschen kaufen sehr viel weniger, als produziert wird. Das heißt, man braucht Absatzmärkte. Und wenn die Weltwirtschaft nicht brummt, dann kauft keiner chinesische Produkte. Aber die Chinesen sind grundsätzlich ein bisschen zurückhaltender, was ihre Kommunikation angeht. Also auch wenn es hier Pressekonferenzen gibt, klare Fragen gestellt werden, dann kommen ganz blumige Gemeinplätze, die nicht viel aussagen. Grundsätzlich ist es so, dass China immer wieder sagt, man fordert Verhandlungen, gerade beim Iran-Krieg könnte man sich aber natürlich sehr genau oder noch stärker einbringen. Man schaut in China aber auch so ein bisschen, was hilft den eigenen Interessen. Und da gibt es durchaus ein langfristiges Ziel, und zwar die von den USA ja dominierte Weltordnung ein Stück weit neu zu ordnen. Mit informellen Bündnissen wie BRICS, das ist ein Zusammenschluss vieler Schwellenländer, Indien, Brasilien, Südafrika sind da mit dabei oder auch die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die kümmert sich viel um Sicherheitspolitik. Und bei all denen ist zum Beispiel Russland fest eingeplant als strategischer Partner, also wird man die zum Beispiel nicht verkretzen wollen. Und auch in anderen Bereichen ist man gerne sehr zurückhaltend.
So, jetzt haben wir vor allem viel über die chinesische Sicht auf dieses Treffen erfahren. Deshalb nochmal mit Blick aus Moskau. Was will Putin konkret?
Ja, da macht der Kreml vorab keinen Hehl draus. Man habe hohe Erwartungen an den Besuch. Was das genau heißt, das schätzt unsere Moskau-Korrespondentin Lilia Becker mal für uns ein.
Politisch will Russland in Peking vermutlich eines: erfahren, was Donald Trump mit Xi Jinping vereinbart hat. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagt das offen.
Im Rahmen der bevorstehenden bilateralen Kontakte zwischen Russland und China wird es eine gute Gelegenheit geben, Ansichten über das Treffen auszutauschen, das die Chinesen mit den Amerikanern hatten. Wir hoffen auf Informationen aus erster Hand, wenn wir in China sind.
Eine echte Allianz, militärisch oder gar eine Vermittlerrolle im Krieg, wird Russland aus Peking aber kaum bekommen, sagte russische Sinologe Alexei Chigadaev gegenüber dem kritischen YouTube-Kanal Zhivoy Gvozd.
Es gibt die BRICS, es gibt die Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit. Beide gehen auseinander. Ohne diese Strukturen bleibt nur ein großes China und ein relativ großes Russland.
Was Russland von China will, scheint klar. Geld, einen Markt für sein Gas und politische Rückendeckung. Was es bekommen wird, ist offen. Es sollen etwa 40 Dokumente unterzeichnet werden. Was der Inhalt sein wird, ist noch unklar. Sicher ist nur eines: an diesem Tisch sitzt Putin nicht als gleichberechtigter Partner, sondern als einer, der etwas braucht, sozusagen als Juniorpartner, der er einst nicht war.
Parallel zum Besuch von Kreml-Chef Wladimir Putin in Peking demonstriert Russland seine militärische Macht. Es startet ein Großmanöver im eigenen Land. Was wissen wir darüber?
Es soll ein dreitägiges Großmanöver mit Zehntausenden Soldaten werden. Teil davon sind auch Übungen der russischen Nuklearkräfte. 64.000 Soldaten insgesamt sind dabei. Dazu jede Menge Militärtechnik, allein 200 Raketenschussvorrichtungen. Es werde auch Tests geben mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Außerdem seien 140 Flugzeuge, über 70 Marineschiffe und rund ein Dutzend U-Boote im Einsatz, heißt es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau. Und weiter, das Ziel sei die Einsatzbereitschaft von Kommandostrukturen zu testen und mögliche Gegner abzuschrecken.
Wir schauen noch auf das aktuelle Kriegsgeschehen zwischen Russland und der Ukraine. Es gab erneut ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet.
Genau, mehrere russische Regionen waren in der Nacht Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Nordöstlich von Moskau warnten die örtlichen Behörden Autofahrer über den Kurznachrichtendienst Telegram davor, in Richtung der Hauptstadt zu fahren. Und auch die Region Rostow am Don wurde laut dem Gouverneur dort mit Drohnen angegriffen. Und nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters wurde auch eine Drohne auf dem Weg in die Hauptstadt abgefangen. Ja, und solche ukrainischen Attacken, die gab es zuletzt häufiger. Zur Strategie dahinter sagt Ukraines Präsident Zelensky:
Viele westliche Partner signalisieren nun, dass sie sehen, was gerade passiert und wie sich dadurch alles verändert. Zum einen die Einstellung zum Krieg. Zum anderen die Erreichbarkeit russischer Ziele auf russischem Territorium.
Und die ukrainischen Drohnenangriffe in Russland sind auch Thema im Podcast unserer Kolleginnen und Kollegen von Streitkräfte und Strategien. Jeden Dienstag und Freitag ab 16.30 Uhr sprechen die langjährigen ARD-KorrespondentInnen Anna Engelke, Stefan Niemann, Kai Küstner und Astrid Korall mit sicherheitspolitischen Expertinnen und Experten über die neue Weltordnung und Europas Antwort auf die Machtinteressen der USA, Russlands und Chinas. Und wir bleiben noch kurz beim Thema.
Ja, weil heute Nachmittag kam die Meldung, eine Drohne sei in Estland in EU- und NATO-Luftraum eingedrungen. Laut Verteidigungsministerium in Tallinn handelt es sich vermutlich um eine ukrainische Drohne, die auf ein Ziel in Russland gerichtet war. Und rumänische NATO-Jets hätten den Flugkörper dann vom Himmel geholt, heißt es.
Kommen wir jetzt aber zur Lage im Iran-Krieg. Die Waffenruhe dort ist nach wie vor brüchig. Es gab aber in den letzten Tagen auch zumindest leise Hoffnungen auf ein Friedensabkommen. Die neueste Entwicklung: Der Iran hat Forderungen gestellt, damit so ein Friedensabkommen aus seiner Sicht möglich wäre. Was sind denn das für Forderungen?
Ja, der Iran fordert ein Ende der Feindseligkeiten an allen Fronten, heißt es, den Abzug der US-Truppen aus der Region, außerdem Reparationszahlungen für die Schäden, die durch die amerikanisch-israelischen Angriffe angerichtet wurden. Die Regierung in Teheran verlangt außerdem, dass geltende Sanktionen aufgehoben werden und zudem ein Ende der US-Seeblockade. So meldet es die amtliche Nachrichtenagentur IRNA und beruft sich auf den iranischen Vizeaußenminister.
Die Forderungen hören sich ja ziemlich weitreichend an. Da sind ja schon einige Punkte, bei denen man nicht unbedingt davon ausgehen dürfte, dass die USA da so drauf eingehen, oder?
Nein, nicht wirklich. Vor allem ähneln die genannten iranischen Bedingungen einem früheren Angebot aus Teheran. Und das hatte US-Präsident Trump in der vergangenen Woche noch als Müll bezeichnet. Trotzdem hat er auch wieder etwas mildere Töne angeschlagen. Er habe geplante neue Angriffe auf den Iran erstmal ausgesetzt, nachdem ein neuer Friedensvorschlag in Washington eingegangen sei, so Trump. Es gäbe nun eine sehr gute Chance auf ein Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms. Zuvor hatten die Staatschefs von Katar, Saudi-Arabien und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten Trump gebeten, mit einem neuen Angriff zu warten. Und ein pakistanischer Insider, Pakistan tritt ja als Vermittler auf zwischen Iran und den USA, der hat bestätigt, dass die pakistanische Regierung den iranischen Vorschlag an Washington übermittelt habe.
Also alles noch etwas vage. Wir schauen natürlich auch in den kommenden Ausgaben hier im Podcast weiter auf die Lage im Iran. Wir gehen zum Abschluss aber nochmal nach Deutschland. Deutschland schmiedet nämlich neue Pläne für einen besseren Zivilschutz in Zeiten von größeren Bedrohungskulissen, verursacht vor allem durch Russland. Es laufen also auch hier bei uns Vorbereitungen auf den Ernstfall, sollten wir wirklich mal angegriffen werden. Wir hatten gestern hier im Podcast auch schon darüber berichtet. Hauke, fass nochmal bitte kurz zusammen, was ist da geplant?
Innenminister Dobrindt will bis 2029 10 Milliarden Euro für den Ausbau des Zivilschutzes bereitstellen. Und das Geld soll dann unter anderem in Ausrüstung, Personal und auch Technik des Technischen Hilfswerks investiert werden. Morgen berät die Bundesregierung darüber.
Aber nach dieser Ankündigung gestern melden sich jetzt einige, die da ein Wörtchen mitreden wollen, sich aber offenbar noch nicht so richtig mit einbezogen fühlen in die Pläne des Innenministers. Wer sagt da was?
Ja, im Deutschlandfunk hat sich Rotkreuz-Präsident Hermann Gröhe, ehemals Bundesgesundheitsminister, zu Wort gemeldet und er sagt, beim Ausbau des Zivilschutzes sind Hilfsorganisationen wie eben das Rote Kreuz unerlässlich. Wir hören mal rein, was Gröhe genau im Deutschlandfunk-Interview gesagt hat.
Dass der Bundesinnenminister einen starken Aufschlag in Sachen Bevölkerungsschutz macht, ist zu begrüßen. Hier gibt es einen erheblichen Nachholbedarf. Aber das muss angesichts der Größe des Nachholbedarfs auch ein verstetigter Kraftakt mit langem Atem sein. Und das ist jetzt ein starker, wichtiger Schritt. Ich hätte mir gewünscht, dass auch das gemeinsam mit den Hilfsorganisationen entwickelt wird, die im Ernstfall mit ihren Ehrenamtlern für den Bevölkerungsschutz in der Fläche einstehen, dass wir jetzt noch nicht Pläne, sondern Bild-Zeitungsberichte kommentieren, ist noch etwas, was besser werden muss. Wir brauchen im Pakt für Bevölkerungsschutz auch eine neue Partnerschaftlichkeit mit den Hilfsorganisationen. Organisationen, die ehrenamtlich gestützt sind, kann man nicht einberufen, kann man einbinden.
Das ist interessant, was Sie sagen. Die Quelle, die Sie gerade genannt haben, die Zeitung, die Sie gerade genannt haben, die ist ja nicht bekannt für Kleingedrucktes. Wir haben gestern hier gesprochen im Deutschlandfunk mit Kai Ruge vom Deutschen Landkreistag. Der hat gesagt, na, wir wären ja auch ausführende Behörden, Verwaltungen, Organe. Uns hat auch niemand gefragt, wie wir das eigentlich finden. Wir sind nicht eingebunden. Habe ich das bei Ihnen jetzt richtig verstanden? Sie auch nicht bisher?
Nein, und das gilt übrigens auch für das, was es an Verteidigungsplänen gibt. Da sind die kommunalen Spitzenverbände in einer, wenn man so will, Leitversion eingebunden, die Hilfsorganisationen nicht. Und das ist eben ein Problem. Wir haben eine Stärke. In Deutschland ist die Krisenvorsorge sehr stark in den Kommunen, in Städten, Kreisen, Gemeinden verankert mit Hilfsorganisationen. Aber in eine Gesamtplanung müssen wir mit unseren Erfahrungen anders eingebunden werden. Da ist noch Luft nach oben, muss nachgelegt werden.
Wie erklären Sie das? Ist das Ignoranz oder Vergesslichkeit auf ministerialer Seite?
Naja, es ist erst einmal der Blick auf das eigene, das eigene Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz und Vorsorge. Das ist das technische Hilfswerk. Und ich will das nicht kritisieren, um deutlich zu sagen, wir brauchen die Kameradinnen und Kameraden vom THW, die können Dinge, die das Rote Kreuz, Malteser, Johanniter, Arbeiter, Samariterbund nicht können. Wenn Sie an Großgerät denken, das eine Brücke wiederherstellt, das eine Straße freiräumt. Aber wenn es darum geht, der Bevölkerung erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten beibringen, dann können das in allererster Linie die Hilfsorganisation. Wenn es im Ernstfall darum geht, den Sanitätsdienst der Bundeswehr mit Blutprodukten zu versorgen, dann kann das nur das Rote Kreuz. Also insofern ist es eben ein erster, aber noch unvollkommener Schritt.
Ja, das sagt der Chef vom Deutschen Roten Kreuz. Er sieht noch Verbesserungsbedarf bei den Plänen der Bundesregierung für einen besseren Zivilschutz.
Und damit endet diese Ausgabe von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio heute war Hauke Schelling aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Genau, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.